Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 28. Willkommen zum großen Jahresrückblick des Worum Podcast des Jahres für Werder Bremen und überhaupt einem wirklich extrem verrückten Jahr 2020. Mit dabei wie immer mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann. Grüß dich.
Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe alle Tagebücher dabei, ja. Ja, wo ich immer reingeschrieben habe.
Und die neuesten Skripte des Eichhörnchens.
Ist in Arbeit. Auch das versprochene Pixie-Buch. Ja. Ich sag mal, ich bin da dran. Ja, es ist ein bisschen naive Malerei, aber ich bin da dran und das Märchen des kleinen Eichhörnchens wird weitergehen und es wird hoffentlich wieder ein Happy End haben. Guten Tag.
Der Entwurf für unseren kleinen Worum-Podcast-Shop nimmt Formen an. Ein Pixie-Buch, diverse T-Shirts. Es kann nicht wirklich schöner sein. Wie hast du die letzten Tage verbracht? Wie hast du die Feiertage verbracht? Hast du dich ein bisschen ausruhen können, auch von der Arbeit an unserem sehr anspruchsvollen Podcast?
Ich sag mal, überraschenderweise waren die Feiertage recht ruhig. Dann doch im engsten Kreis gefeiert. Nee, das war okay. Wie gesagt, ich habe, kennst das ja auch, Feiertage gibt es ja bei uns in unserem Job nicht so richtig. Wir müssen ja auch dann ab und zu mal arbeiten. Musste ich auch. Aber es war natürlich alles den Umständen entsprechend ruhig und auch relativ entspannt, muss ich sagen.
Sehr vorbildlich, Herr Kuhlmann. Sehr vorbildlich.
Danke der
Nachfrage. Wir haben uns viel vorgenommen für heute. Ja, ich bitte dich. Ich habe ja eine gute Kinderstube genossen. wir haben uns viel vorgenommen für heute, ne? Wir hatten ja jetzt auch schon vollmundig angekündigt die letzten Wochen. Oh, wir hier vor dem letzten. Alles okay bei dir?
Bei mir?
Ja?
Ja, wieso?
Hörte sich gerade an, als sei bei dir irgendwas runtergefallen.
Nee.
Okay, alles klar. Die Kinnlade ist
mir runtergefallen. Ja.
Ja, dann willkommen in meiner Welt.
Oder das war der erste Niveauabsturz schon, das kann auch sein. Nee, komm, weiter im Text.
Naja, von da, wo ich mich bewege, kann man nicht wirklich abstürzen.
Ja, von der Teppichkante.
Genau. Okay, was ich aber eigentlich sagen wollte, wir haben uns die letzten Wochen ja immer schon vollmundig angekündigt über Twitter etc. pp., dass wir es zwar jetzt vor dem letzten Spiel nicht mehr geschafft haben, eine Folge aufzunehmen, aber zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wollten wir eine wirklich große Jahresrückblicksfolge machen. Und an den Versprechungen müssen wir uns jetzt irgendwie auch ein bisschen messen lassen. Und demzufolge haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Wird eine lange Runde. Ich hoffe, du hast Sitzfleisch mitgebracht.
Ich hoffe, es bleibt doch interessant.
Ja, hast du da ernsthafte Zweifel dran? Hoffentlich nicht wirklich.
Pass noch auf. Nicht, mein Lieber, noch nicht.
Ich habe so ein bisschen, ich möchte nicht sagen einen roten Faden, aber eine Orientierungshilfe habe ich uns so ein bisschen zusammengestellt. Und ich würde eigentlich ganz gerne mit dir direkt quasi mit dem Körper reinspringen. Wenn du jetzt nicht noch dich irgendwie für eine Zigarette, um dich zu sammeln, nochmal zurückziehen willst.
Nee.
Okay, du bist bereit.
Spring rein, ich hab mein Seepferdchen gemacht.
Genau. Ja, spring in meinen Albtraum, das Wasser ist noch warm. Also, ich würde wirklich vorschlagen, lass uns mal anfangen damit, und da bin ich mal gespannt, inwiefern wir das überhaupt noch richtig gut zusammenbekommen, dass wir erstmal die Rückrunde der letzten Saison, diesen absoluten Albtraum, der ja letzten Endes dann auch sozusagen die Triebfeder für unser kleines Lieblingsprojekt hier, den Worum-Podcast war, dass wir das nochmal irgendwie Revue passieren lassen. Erinnerst du dich noch so, was war das erste Spiel, an das du dich wirklich aus dem Jahr erinnern kannst? Wir sind, glaube ich, Mitte Januar sind wir aus der Winterpause gekommen mit einem Sieg in Düsseldorf, ne? Sind wir, glaube ich, mit 1-0 aus der Winterpause ins Jahr gestartet und wir haben gedacht, so, oh, nach dem Dezember, wenn wir uns zurückerinnern, 0-5 gegen Mainz unter anderem, sind wir in die Rückrunde gestartet mit einem Sieg und haben alle gedacht, so, oh, das könnte jetzt doch hoffentlich wieder ein bisschen bergauf gehen.
War das dieses Eigentor? Oder das war Moisander, glaube ich, ne?
Genau, kann richtig. Der mehr oder weniger angeköpft wurde. Nee, Moisander hat den Düsseldorfer angeköpft und dann war es ein Eigentor. So war es, genau.
So rum war es. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ein furchtbares Fußballspiel.
Ja, genau, wirklich grausam, stimmt.
Aber es waren wichtige 3 Punkte und so haben wir Düsseldorf überhaupt noch tiefer in den Sumpf reingezogen damals.
Ja, genau. Und ich erinnere mich noch, es war wirklich so, dass man aus dem Spiel rausging und dachte, ja, ey, jetzt komm, ne? Es war ein solchen Jahr 2019. 2020 wird alles besser. Ja. und dann kam aber wirklich dann, da hörte man dann so die ersten Meldungen aus China von irgendeinem komischen Virus und man dachte, ach ja, hier wieder, keine Ahnung, Schweinegrippe oder so. Hat man da noch nicht wirklich ernst genommen und dann kam nämlich irgendwann das große, eines der großen, auch meiner persönlich großen Werder-Highlights 2020 im Februar, kam das Pokalspiel gegen Dortmund, da war ich noch im Stadion. Erinnerst du noch, wie du das geguckt hast?
Ja, das habe ich geguckt. Ich weiß, also ich habe es auf verschiedenen Wegen verfolgt. Einmal lief das auch, glaube ich, ne, war das so ein ARD oder ZDF Pokal Spiel, so ein, genau, Live-Spiel, ne? Aber ja, eigentlich war ich viel, viel schneller informiert durch dich, weil du mich zugebombt hast mit Fotos und Nachrichten und so weiter. Ja, für mich, das war wirklich eines der Spiele des Jahres, ne, der letzten Saison.
Geil, ne?
Dass wir wirklich da im DFB-Pokal Dortmund rausgeworfen hatten. Ich glaube, das war das Viertelfinale, ne, wenn ich das noch richtig weiß.
Nee, es war das Achtelfinale.
Oder das Achtelfinale. Auf jeden Fall wirkte das damals auch schon so, dass man dachte, ey, wir können's doch, ne? Weil auch da, ja, ich kann mich erinnern, das Spiel haben wir auch wirklich nicht unverdient gewonnen. Und wir haben wirklich guten Fußball gespielt. Wir haben dann nicht irgendwie mit Hängen und Würgen uns da weitergezittert.
Ja, und so, ich weiß halt noch, es war das erste Spiel von Davy Selke und er hat sofort genetzt.
Richtig.
Und wir alle so, oh, und dann halt, ich, aus der Ostkurve diese Ecke und dann dieses Bittencourt-Tor, ne? Ey.
Richtig.
Erinnerst du das noch?
Ja, ja, erinnerst, ja, du noch, ne? Das weiß ich noch. Ja, genau.
Am Strich gezogen, ja, mega geil.
Ein absoluter, ja, und, Hoffnungsschimmer in dieser Krisenzeit damals.
Ja, genau. Und ich weiß noch, danach ging es dann so langsam los, dass so diese Corona-Geschichte etwas konkreter wurde.
Ja.
Und es fing dann, ich glaube, erst im, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Geisterspielen waren. Die fingen, glaube ich, erst im April an. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit meinem guten Freund Jens noch in Frankfurt beim Pokalspiel war, wo wir dann sehr deutlich und leider wirklich mehr oder weniger chancenlos 2-0 verloren haben,
mhm,
und aus dem Pokal ausgeschieden sind. Und das war auch das Spiel, wo Kostic Toprak kaputt getreten hat.
Richtig, ja.
Das weiß ich nämlich auch noch.
Das war aber noch mit Zuschauern, ne?
Das war noch mit Zuschauern.
Logischerweise. Und ich kann mir auch noch erinnern, was ich ganz schlimm fand in dieser Zeit damals überhaupt, war diese Haltung der DFL, ja, die ja damals sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt, ja, also die Schulen konnten zumachen, alles, ne, Läden, bla bla, aber die Bundesliga musste weiterspielen, haben einen Lernprozess gemacht, ja, in diesem Jahr,
ja,
aber
ja,
es war wirklich, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es selbst Fußballfans wie uns, ja, die wirklich diesen Sport lieben, teilweise unangenehm war, ja, dass weiter gespielt wurde. Irgendwie, ja, es hat sich damals nicht richtig angefühlt.
Ja. Ne?
Meine ich.
Ja, total. Ja, total. Ich weiß noch, wie wir uns auch im privaten Bereich, also als es mit dem Lockdown auch losging, da war ja die Idee des Podcasts noch nicht mal geboren. Und da haben wir uns ja im rein privaten ausgetauscht und haben halt auch gewettert gegen die DFL auch so diese Vorstellung, Geisterspiele bis Ende der Saison war für uns, das kann man sich doch nicht angucken. Wer will sich sowas angucken? Dann lass es uns doch lieber abblasen, wo wir uns der Tragweite des Ganzen noch überhaupt nicht bewusst waren. Also auch was für wirtschaftliche Schäden da entstehen für die Vereine und wie nahe da einige Clubs wirklich an der Pleite waren.
Ja, aber auch auf der anderen Seite, dass dieses Virus halt alle betrifft, ja, auch die, ich sag mal, auch die Teile der Wirtschaft, die, denen es gut geht, wo es läuft, ja, die eine gute Lobby haben, die ein gutes Image, wie eben halt auch der deutsche Profifußball, der ja auch nur, wie Seifer dann später sagte, auch nur ein Produkt verkauft, ja, so, ja. Und selbst die mussten irgendwann einsehen, Leute, hier für uns, ne, das ist wie, wenn du einen Porsche fährst und vor dir ist ein Stau, dann musst du auch stehen. Ja? So, ja, genau. Hilft es dir auch nicht, dass du das geilere Auto hast. Im Stau sind alle gleich. Ja? Und so war es dann halt auch. So war es dann halt auch irgendwann im Frühjahr, als sie dann doch sagen mussten: Auch wir.
Ja. müssen leider auch einen kleinen Schritt zurück machen. Ja, wie gesagt, dann kam der Lockdown, dann war erstmal Pause und so witzig das auch sein mag, aber viele haben dann irgendwie mehr oder weniger versucht, zumindest die Werder-Anhänger aus der Not eine Tugend zu machen und haben sich selbst und anderen eingeredet. Naja, vielleicht ist das eine Chance, weil wir waren zu dem Zeitpunkt gefühlt so moralisch und auch selbstbewusstseinstechnisch komplett am Boden,
ja,
unser Team, und haben dann gesagt, okay, erstens, Auswärtsspiele haben in Zukunft oder haben die nächsten Wochen jetzt nicht mehr die einschüchternde Wirkung, die sie das vielleicht noch in den Wochen zuvor gehabt haben, und wir haben ein paar Wochen, in denen unser Lazarett sich ein bisschen lichten kann,
ja, das muss
was
man,
dann ja wirklich auch passiert ist.
Ne? Das muss man wirklich sagen, ne? Dass der Lockdown, der erste, uns damals wirklich geholfen hat. Ne?
Ja. Wobei ich war mir ja sicher, also ich war mir absolut sicher, dass das unser Genickbruch ist, der Lockdown. Das sagt ja auch sehr viel über meine Expertise aus.
Ja, auf jeden Fall. Nee, du meintest, wegen der großen Heimstärke, ohne Zuschauer gerät das dann zum Nachteil oder wovor hattest du, was dachtest du? Ja,
ich war in der Tat so drauf, wir als Werder-Fans können in der Ost zum Saisonende hin nicht mehr mit großer moralischer Unterstützung wie die Jahre zuvor, ich sag nur Green White Wonderwall, ja, und die ganzen Aktionen.
Wir können nicht mehr
helfen. Können wir nicht mehr supporten, genau. Das war so meine Triebfeder. Und das schien sich ja zumindest mit Spiel 1 auch zu bewahrheiten. Denn das Spiel 1 nach dem Lockdown war eine Heimklatsche vor Geisterrennen gegen Leverkusen 1-4.
Richtig.
Und ich weiß noch, wie ich danach komplett fertig war mit der Welt. Und in diesem Dunstkreis bin ich mit meiner komischen Idee zu dir gekommen. Weißt du was? Jetzt auch gerade Lockdown-technisch und so, Podcast, passiert momentan echt viel. Werder, finde ich, könnte auch noch einen vertragen, den wir machen. Und du bist mit, ja, bei dir habe ich zum Glück offene Türen eingerannt, ne?
Ja, für solche Quatschideen bin ich immer zu haben, ja, weißt du das?
Und erinnerst du dich, kannst du dich noch so grob daran erinnern, wie unsere erste Aufnahme klang?
Müssen wir es nochmal hören?
Ja, müssen wir. Komm, ich spiele es zumindest einmal kurz an.
Okay.
Weil es ist einfach, also ich weiß noch, wir haben das nämlich auch aufgenommen und wir hatten eine sehr suboptimale Aufnahmeroutine und du klangst entsprechend wie, keine Ahnung, Festleitungsgespräch nach Argentinien oder
so. Ja, das ist ungefähr so Stand der deutschen Digitalisierung. Ungefähr.
Ja, ja? Genau. Hier, wir hören mal rein. Lass mich mal kurz, ich starte das hier mal.
Oh nee, ne?
Herzlich willkommen zur Episode 1 vom Worum Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich mich hier irgendwie auf die Antenne traue. Und damit ich mir nicht vollkommen in die Hose mache, habe ich mir jemanden dazugeholt. Und das ist ein guter Freund von mir. Das ist Thomas Kuhlmann. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zum Händchen halten, was ja auch im Prinzip schon, ja, das Motto der ganzen Saison ist.
Ja, klang alles noch so ein bisschen unsicher und noch nicht wirklich überzeugt davon, dass das eine gute Idee war.
Also, so aber ungefähr ist, glaube ich, die technische Ausstattung der deutschen Gesundheitsämter, glaube ich, immer noch. Ja?
Genau.
So,
genau.
Ich hätte dir das auch auf Kassette einsprechen können und dir dann das Tape schicken.
Wenn die Zahlen zum RKI per Brieftaube übermittelt werden.
Richtig. Hertha, das Faxgerät ist kaputt. Was machen genau. wir? Ja.
Aber ey, ganz ehrlich, ich rede mir selbst ja ein, der Start unseres Podcasts war die Initialzündung für eine Punktlandung in Sachen Klassenerhalt. Denn, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, erste Folge aufgenommen vor dem Spiel in Freiburg und zack, 1-0 gewonnen.
Stimmt.
Und ich weiß noch, dass du dich auch im Rückblick auf die Saison, die wir im Sommer mal aufgenommen hatten, auch noch an dieses Spiel sehr gut erinnern kannst, weil das war so ein, Bittencourt hat, glaube ich, das Tor gemacht.
Ja.
Und das war so ein Spiel, wo danach dann auch Kofeld sagte, so, jetzt, jetzt fangen wir an. Und so ging es dann ja in der Tat auch wirklich weiter, ne? Wir haben dann nämlich zweite Folge aufgenommen, 0-0 gegen Gladbach, was ein Achtungserfolg war.
Richtig.
Dritte Folge aufgenommen, 1-0 auf Schalke gewonnen, wieder Bittencourt, sodass wir mit den ersten drei Podcast-Folgen 7 Punkte für Werder eingesammelt haben.
Richtig.
Und, und, und schon richtig schön eine dicke Hose gemacht haben.
Richtig, wir damit rausgegangen sind, dass der Worum-Podcast immer noch ungeschlagen ist.
Ja,
genau. Ich meine mich zu erinnern, was mir sehr gefallen hat, hast du die nächste Sendung danach, ich glaube, das war dann die vierte oder fünfte, hattest du dann den Titel gegeben, 3 ist eine Serie.
Ja, genau, genau, richtig. Ja, so habe ich es auch empfunden. Was dann danach kam, da schmeißen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber, weil dann kamen nämlich zwei Spiele, die wirklich ein Rückfall in alte Muster waren. Heimniederlage 13-0 Frankfurt und Heimniederlage 0-1 Wolfsburg. Und ich weiß noch, in die beiden Spiele sind wir rein mit, jetzt haben wir zwei Heimspiele.
Ja.
Ja. Ja, haben wir uns nicht wirklich was verkaufen können.
Trotzdem war dieser 1-0 Auswärtssieg in Freiburg, war trotzdem, glaube ich, mega wichtig. Vielleicht sogar das wichtigste Spiel der Rückrunde. Nicht nur, weil wir danach die beiden Spiele auch nicht verloren haben, sondern weil Freiburg ja gerade letztes Jahr auch letzte Saison eine Mannschaft war, die jetzt auch nicht gerade hochkarätig besetzt war, aber die als Team funktioniert hat, die klare Philosophie und immer 120% bis zum Ende. Und auch da haben wir nicht spielerisch überzeugt, aber ich glaube auch deswegen meinte Kohfeldt damals, wie wichtig das war, ja, dass das so eine Art Wende war, weil da nach dieser Lockdown-Zeit diese Verunsicherung vorübergehend wieder weg war in unserer Truppe. Ja, und wir gemerkt haben, okay, wenn wir wirklich alles geben, dann können wir auch mit den begrenzten spielerischen Möglichkeiten, können wir auch hier bestehen. Ja, das war mega wichtig damals.
Ja, genau. Und das Spiel, das war es nämlich, weil wir das Tor irgendwie schon nach einer Viertelstunde machten.
Richtig.
Und dann wirklich uns die zweite Halbzeit nur noch hinten reingestellt haben.
Genau.
Und wir haben es verteidigt. Ich weiß noch, Freiburg hat, ich glaube, in der Nachspielzeit hat Freiburg noch eine Bude gemacht, die aberkannt wurde.
Exakt.
Und diese VAR-Entscheidung, die dann noch am Ende doch zum Werder-Sieg geführt. Ey, ich erinnere das noch. Das hat so lange gedauert gefühlt, bis dann wirklich diese Entscheidung kam und doch kein Tor.
Ja. Und die Entscheidung für uns ausgefallen ist. Die Krise verändert alles. Corona hat alles verändert.
Genau.
Auch das.
Ja, genau. Auf einmal fällt Regen nach oben, ne?
Ja, richtig, richtig.
Auf jeden Fall eine unfassbare Geschichte. Wie gesagt, dann kamen leider diese zwei Heimniederlagen gegen Frankfurt und Wolfsburg. Aber dann kam, und das fand ich ja, das erinnere ich auch noch wirklich sehr gut, dann fing irgendwann Kohfeldt an, davon zu sprechen, okay, uns geht jetzt nach hinten, geht uns jetzt die Zeit aus. Wir müssen langsam jetzt mal was reißen. So. Und dann weiß ich noch, dann sind wir wirklich mit einem Streifen in der Hose, ist Werder zum direkten Konkurrenten Paderborn gefahren.
Mhm.
Und wirklich, wie Kai aus, ich weiß noch, es hat gegossen da, zumindest die zweite hat gepisst wie Sau. Und dann haben sie da wirklich nach einer tristen 0-1 Niederlage gegen Wolfsburg haben sie in Paderborn 5-1 gewonnen.
Ja, da haben wir mal den Klassenunterschied klar gemacht auf dem Feld. Genau, den Klassenunterschied zwischen Platz 17 und Platz 18 damals.
Ja. Ja. Und der Worum-Podcast, dann Nostradamus-like, dann und jetzt kommen nächste Woche die Bayern und die hauen wir auch weg. Ja. War da nicht so. aber es war ein achtbares Spiel. Wir haben nur 0-1 gegen Bayern verloren, konnten uns dann am Ende allerdings auch nichts verkaufen.
Nee,
war trotzdem ein gutes Spiel.
Ist richtig, aber wir waren auch nicht mehr die geknickten, kleinen, verprügelten Schuljungs, sondern 0-1 gegen Bayern. Konnte sich noch sehen lassen für die Verhältnisse damals.
Ja, genau. Allerdings hat uns das auch nicht viel gebracht, weil wir, wie gesagt, dann hatten wir nur noch zwei Spiele eine Chance und sind dann wirklich nach Mainz gefahren mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Ja, das Mainz-Spiel klammern wir jetzt aus.
Ja, das klammern wir aus. Okay.
Möchte ich nicht
wie
mehr.
Gesagt.
Das treibt mir immer die Tränen in die Augen noch. Ja, ne?
Das war wirklich, also, so, und wie dann, enttäuscht wir danach waren. Ne?
Und dann kam ja wirklich der große Showdown.
Ja. Ne? Dann kam der große Showdown. Wo wir, ich weiß noch, I still believe, wir haben uns irgendwie gegenseitig Mut zugesprochen, allerdings waren die Vorzeichen nun alles andere als günstig, weil wir auf Union angewiesen waren und selbst Köln nach Möglichkeit möglichst hoch schlagen mussten, was wir dann auch getan haben.
Ja, glaube ich, das beste Spiel von Yuya Osako bisher, seit er in Bremen ist.
Ja, genau.
Das 6-1 gegen gegen seinen Ex-Club. Viel wichtiger dann, ja, wie du sagtest, was da in Berlin passiert ist. Wo ich mich auch noch gut dran erinnern kann, wo ich dir schon während des Spiels dich immer angerufen habe und sage, der Rösler, damals noch, hat sich vercoacht. Düsseldorf. Ja, genau. Er hat sich vercoacht. Und das glaube ich bis heute, dass wenn der Rösler seine Mannschaft taktisch schlauer eingestellt hätte, würden wir jetzt zweite Liga spielen.
Ja, und du hast das auch sehr, sehr gut und glaubhaft auch schon in der damaligen Folge wirklich begründen können. Und es passte alles wie Arsch auf einmal. 33 Spiele spielen die einen anderen Ball und im 34. Spiel versuchen sie gegen Union irgendwas zu ermauern und prompt geht das Ding mega in die Hose.
Obwohl ihnen da das 0-0 reicht, ne?
Ja, genau.
Gut, aber das ist nur ein Aspekt. Der wichtigste Aspekt ist natürlich ein ganz anderer.
Genau, weil ich in meiner Verzweiflung dann nämlich vor diesem letzten Spieltag über Twitter einen lustig gemeinten, halblaunischen Schnaps-Stimmungstweet abgesetzt habe, der zunächst eigentlich nur als Motivation für Union gedacht war, von wegen hier ein paar Kisten Kabinenbier. Naja, und was daraus geworden ist, ist, ich sag's jetzt mal in ganz bescheiden, Geschichte.
Historisch
ist geleistet.
Aber hast du da nicht auch noch was rausgesucht?
Ja, genau, habe ich was rausgesucht. Und zwar, wie wir darüber in der Folge, als das alles noch gar nicht so diese große Form angenommen hat, die ersten Reaktionen auf meinen Tweet, den haben wir in der Folge nach diesem Spiel bearbeitet. Und tolle Erinnerung.
Wie würde Frank Elstner sagen, Mats ab.
Ja, genau, Mats ab. Danken müssen wir Eisern Union. Und damit kommen wir auch schon zu einem Punkt, der unsere nächsten Tage mutmaßlich ziemlich stark diktieren wird, Thomas. Denn ohne es mit dir konkret abzusprechen, habe ich mehr oder weniger die Schnapsidee und im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gestartet und dem Team von Union aus Hilflosigkeit vor dem Spiel gegen Düsseldorf Kabinenbier versprochen, wenn sie Düsseldorf schlagen und uns so den Schritt in die Relegation ermöglichen. Was kann ich sagen? Natürlich ist es eingetreten. Es hat sich total verselbstständigt. innerhalb von Stunden haben Leute gesagt, ich gebe auch noch 3 oben drauf, ich gebe auch noch 10 oben drauf. Ja, und jetzt sitze ich hier und organisiere den Scheiß. Denn ich habe heute allen Ernstes mit dem Pressesprecher von Union Berlin telefoniert und der findet die Aktion auch so geil, dass...
Wir reden von der Aktion Werder-Fans...
Spenden Bier für die Mannschaft von Union, weil die uns den Schritt in die Relegation ermöglicht haben.
Ihr habt geliefert.
Genau.
Ne? Ihr liefert, wir liefern.
Genau so. Naja, und dann hat das Ganze ja wirklich eine irre Fahrt aufgenommen. Dann haben wir uns ja wirklich in die Organisation reingehängt und haben super viel telefoniert und haben versucht, das Ganze irgendwie zu organisieren. Die ursprüngliche Idee war ja, Bier in Bremen einsammeln, alles irgendwie in Transporter packen und nach Berlin fahren. Problem war bloß, wir hatten mittlerweile irgendwie so gefühlt Zusagen für 200 Kisten. Ja, da mussten wir uns irgendwie was anderes überlegen und dann haben wir ja wirklich mehr oder weniger in so einer Spontanaktion gesagt, weißt du was, wir sammeln Spenden ein und dann gucken wir, wie wir das Ganze irgendwie vor Ort erledigen. Ja. Und hatten ja dann, erinnerst du das noch? Da haben wir sogar überlegt, wie viel brauchst du eigentlich für 100 Kisten Bier? Ja, so ungefähr, weiß nicht, 2200. Oh, das ist aber schon eine ganz schöne Menge Kohle. Naja, komm, wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und wenn es dann weniger wird, dann schauen wir halt, wie wir das irgendwie zu einer gewinnbringenden Aktion verkaufen.
Ja.
Naja, und dann passierte das.
1. Juli 2020, 19.35 Uhr, mein Freund, 10.005 Euro. 10.005 Euro. Unglaublich.
Ja, das erinnere ich noch gut. Da hast du mir die Nachricht hinterlassen und wir haben dann echt das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Und das war ja wirklich so krass. Wir haben ja wirklich das Ziel, was wir uns gesteckt hatten, hatten wir ja innerhalb von einer Stunde erreicht. Und wir haben diese Seite irgendwie, haben gesagt, komm, die lassen wir eine Woche auf bis zum Relegationsrückspiel, mal gucken, was wir da zusammenkriegen. Und nach einer Stunde waren die angestrebten 2000 erreicht. Und dann hast du ja, wie gesagt, diese Nachricht geschickt, wo wir irgendwann, ich hatte zwischenzeitlich echt gedacht, Alter, das steigt uns irgendwie jetzt total über den Kopf. Was machen wir denn jetzt?
Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht an meine neuen Pelzmäntel gedacht.
Ja, genau. Und da habe ich gesagt, da wäre ja für mich eventuell auch noch einer drin. Und genau, ich habe heute Mittag geguckt, da waren es 13.000. Aber wenn du eine Sekunde hast, dann sage ich dir das sofort.
Ja. Eine Sekunde. Das sind dann, wie gesagt, die 4.800 für meine Hermelin-Pelzmäntel. Ja.
Hatten wir abgezogen. Ja, die hatte ich dir ja bereits rübergeschoben nach Luxemburg. Das hatten wir ja so besprochen. Es sind jetzt aktuell 13.027. Alter Schwede, ey.
Ja, und ich muss sagen, also jetzt, wo es so kalt wird, trage ich halt auch gerne mal zwei übereinander. Ja, in den kalten Monaten.
Und wie gesagt, und dann lief ja diese ganze Aktion noch, und ich weiß auch nicht, wir sind schon stolz wie Bolle, sind wir beide dann nach Berlin gefahren, zur Union,
ja,
und haben dann da wirklich am Tag des Hinspiels haben wir die ganze Bierladung übergeben und haben dann, oder ich zumindest, sehr großkotzig den Union-Leuten über, übrigens haben wir mittlerweile 10.000 Euro zusammen und so. aber Mann, ey, was für eine geile Aktion. Wie gesagt, durch Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer dann ja auch noch ein Projekt von Union dazugenommen. Die haben sich ja dann auch im Nachgang noch so großartig für diese ganze Aktion bedankt. Wirklich mega, mega geil. Und ey, unterm Strich standen fast 14.000 Euro.
Der Hammer. Echt heftig. Der Hammer. Und wirklich, der Beginn einer neuen Fanfreundschaft vielleicht. Ja, wo wir, denke ich wirklich, ich bin da bis heute stolz drauf, ne, dass wir wirklich in dieser Corona-Zeit, in dieser schwierigen Phase für, nicht nur für den Verein, sondern auch für die Fans, für die ganze Fußballkultur, dass wir da echt so ein geiles Ding gemacht haben mit, also wir ja nicht alleine, ne, wir alle, das muss ich sagen, das war schon echt für mich auch persönlich ein Highlight in diesem Jahr. Und ich bin auch froh, dass ich meinem Sohn Anton, der ja mit war, diese wertvolle pädagogische Lehre mit auf den Lebensweg geben könnte. Junge, steig ein, wir fahren nach Berlin, wir müssen Bier sammeln.
Ja, ich wollte gerade sagen, Junge, merk dir, dass fürs Leben mit Bier geht alles.
Wenn du irgendwann auch mal so einen geilen Pelzmantel haben willst wie Papa. Ja. Genau. Dann hör jetzt gut zu, mein Freund. Hör jetzt gut zu.
Mit Bier kannst du dir alles kaufen.
Liebe Grüße übrigens von Anton. Er trinkt weiter Fanta.
Ja, wie gesagt, grüß ihn ganz lieb zurück. Sag ihm, als ich das gesagt habe, habe ich gelallt.
Wir waren damit übrigens sogar im Werder TV in dem Jahresrückblick.
Ich wollte es gerade sagen, das ist für mich im Übrigen auch nochmal eine Sache, die mich, da bin ich jetzt wirklich total, total egoistisch, aber die mich persönlich auch total gefreut hat, weil es mir nochmal gezeigt hat, dass diese Aktion bei Werder halt auch, durchaus auch wahrgenommen wurde. Das haben die uns ja damals schon so durch die, zwischen den Zeilen haben die uns das schon auch zukommen lassen, dass sie das sehen und dass sie das wahrnehmen. Aber dass sie das halt jetzt in der Form eben auch nochmal mit dem Bildmaterial von Union Berlin auch nochmal in ihren Jahresrückblick genommen haben und dann auch noch relativ weit vorne. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also wirklich, das fand ich ganz toll. Da auch nochmal ganz großen Dank an Felix Idemann von Werder TV, dass ihr das noch mit reingenommen habt. Das freut mich. Da habe ich noch was ich meinen Enkeln erst später erzählen kann.
Ja, wie gesagt. Schönen Gruß an Christian Arbeit auch, ne? Großartig.
Genau.
Die ganze Union Pressestelle
da. Das gesamte Team, naja, genau.
Also das war toll.
Das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis, auch mit den Trikots, die wir noch als Andenken geschenkt bekommen haben und so. War ja sicherlich für Anton auch eine geile Nummer, oder?
Ja. Jetzt haben wir uns aber großartig. Genug Zucker selbst in den
Hintern geboostet.
Das wird mir jetzt langsam ein bisschen unangenehm.
Ja, komm, also wie gesagt, wir sind dann ja abends nach Hause gefahren mit dem, ich weiß noch, du hast dann in der Folge, die wir zum Relegationshinspiel gemacht haben, hast du nämlich noch gesagt, weißt du was, heute Abend, die fressen wir auf. Ja. Wir gucken nicht links, wir gucken nicht rechts, wir fressen die auf und danach ist alles mehr oder weniger schon geregelt.
Ja.
Und dann 0-0.
Ja. Ja, eher so Diät.
Ja, aber wie gesagt, der war dann auch mal der Wunschvater des Gedanken.
Das stimmt.
Ich weiß noch, wir haben dann zwar noch eine kurze Folge gemacht, mit Rückblick auf die Aktion und mit so einer kleinen Analyse des Spiels und dann aber, man hat in der Folge schon gehört, ey, was wir für einen Streifen in der Hose hatten für diesem Rückspiel. Aber das Rückspiel. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, und das haben wir ausgereizt, wirklich. Das haben
aber
wir
wirklich.
Echt, ein dreibeiniges Pferd springt nur so hoch.
Wir ja, genau.
eher so ein Hüpfer, aber gut.
Ja, und es reißt das letzte Hindernis, aber die Latte, die springt aus der Halterung, dreht sich in Superzeitlupe 30 Zentimeter über dem Hindernis und landet wieder in der Halterung und fällt nicht runter.
eher so eine Police Academy-Szene.
Bei Paul Schockemöhle hieß das, glaube ich, Barren.
Richtig, richtig. Er hat immer schön auf die Waden. Hat er immer gehauen, genau. Mit der Eisenstange. Ja, genau. Na gut, und dafür dann das Rückspiel. Für mich dann wirklich vielleicht der befreiendste Moment.
Ja, wobei man aber sagen muss, also war bei mir ja auch so, ne? Also wirklich Befreiung pur, was man aber in der Folge nach diesem Spiel bei uns beiden null gehört hat.
Ja.
Also es war wirklich einfach, es war nichts mit Ekstase und Freude, sondern es war einfach nur.
Mit einem tiefen Durchatmen. Herzlich willkommen zu Folge 11 des Worum-Podcasts. 11 Folgen müsst ihr sein, sage ich mal, in leichter Abwandlung zu einer alten Fußballweisheit. Wir haben es geschafft, wir wissen alle wie. Heute heißt es überall, da fragt in ein paar Tagen keiner mehr nach. Aber ich denke, viele Fans müssen sich körperlich von diesem Abend und von diesen letzten Wochen erstmal noch erholen. Einen kenne ich persönlich, Jan Siegert, herzlich willkommen.
Ich atme immer noch in die Papiertüte. Einen schönen guten Tag. Naja, und als wir uns dann irgendwie mehr oder weniger wieder gefangen hatten, dann waren wir ja wirklich gottfroh, dass wir jetzt erstmal irgendwie Sommerpause hatten. Wir haben gesagt, ey, auch podcasttechnisch jetzt erstmal bitte Füße hochlegen und von Fußball erstmal nichts mehr wissen wollen. Und ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns noch echt verabschiedet mit, ey, Gott sei Dank ist diese ganze Scheiße vorbei. Und ey, gefühlt 3 Tage später habe ich schon wieder irgendwie die Internetforen nach Transfermeldungen und so durchgeguckt, weil ich dann einfach doch wieder angefixt war und sagte, ey, keine Ahnung, hoffentlich bleibt Kohfeldt und hoffentlich wird die Analyse von den Verantwortlichen doch so selbstkritisch ausfallen, dass sie Veränderungen anschieben. Und ich weiß noch, wir waren mit der Pressekonferenz so mittelzufrieden. Erinnerst du das noch?
Mit dieser Bilanz, woran hat's gelegen? Wir haben knallhart aufgearbeitet und so weiter.
Genau, mit dieser Analyse-PK, ne? Das war irgendwie, Kohfeldt war mal wieder irgendwie der eloquenteste von allen, die oben saßen und war auch so in der Bestimmtheit, was die Selbstkritik anging, auch am authentischsten, fand ich. Und Baumann war halt Baumann. Viele Leute lieben das ja, so dieses Unaufgeregte und so, ach, wisst ihr, ich kann nachts gut schlafen. aber im Großen und Ganzen weiß ich noch, wir waren sehr einerseits, andererseits in der Rückbetrachtung.
Das stimmt. Mit heutigem Blick muss man ja feststellen, dass da doch einiges richtig aufgearbeitet wurde. Ja, also, ich glaube schon, dass das nicht nur Gequatsche war, auch wenn es damals einem durchaus so vorkommen durfte. Ja, aber man muss ja auch sagen, aus heutiger Sicht wurden wirklich einige Dinge geändert. Ja, und auch Kohfeldt selber, meine ich ja, wie gesagt, muss ich ja nicht immer mit Netflix-Serien vergleichen, aber ich glaube, dass er sich in der dritten Staffel jetzt doch verändert hat und das damals in dieser Pressekonferenz schon angedeutet hat auch. Also einmal, dass es darum ging, um die Trainingssteuerung, ja, dass er zu viel wollte, dass er nicht reif genug war als Trainer in der letzten Saison, einfach aus den Gegebenheiten das Beste zu tun, ja, rauszuholen, aus den begrenzten spielerischen Möglichkeiten, sondern er immer noch versucht hat, seine Spielidee obwohl dafür das Selbstvertrauen in der Mannschaft fehlte, die Spieler fehlten und so weiter. Ja, und dieses Ganze, was wir dann jetzt in dieser Saison unter Winning Ugly häufig zusammengefasst haben, ja. Dieser neue Spielstil, dieser Mut zur Hässlichkeit auch auf dem Platz, das war damals schon, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich das heute nochmal anguckt, dann könnte man es da raushören, glaube ich, ja. Auch deutlich weniger Verletzte, Ja? Mhm. So, ich glaube schon, dass das, dass da so ein gewisser, aus heutiger Sicht, dass man da schon, ja, wie soll ich sagen, dass da schon Nachdenken war und dass das da auch schon erkannt wurde. Das denke ich schon.
Ja, da bin ich total bei dir. Also ich finde auch, dass er, das ist in der Tat eine Erkenntnis, die ich jetzt auch fernab von allem, worüber ich mich jetzt manchmal in den Spielen aufrege, ne, von, keine Ahnung, muss er doch den früher bringen oder den früher rausnehmen oder so. Aber ganz grundsätzlich ein Trainer, der sich erstens trotz dieser wirklich schwierigen Lage darauf einlässt, was mit diesem Verein passiert und auch sehenden Auges in die neue Saison geht und wohl wissend, dass er Leistungsträger verliert und er mit diesen jungen Spielern jetzt was komplett Neues aufbauen muss und er sich dann aber auch nicht zu schade dafür ist, sein komplettes Konzept den aktuellen Begebenheiten anzupassen, weil erstens gibt es genügend Trainer im Profigeschäft in den letzten 30 Jahren, hast du das Land auf Land absehen können, ja, die trotzdem in solchen Situationen an ihrem Stil festhalten und dann mit fliegenden Fahnen in den Untergang reiten.
Oder um ihren eigenen Arsch zu retten, um ihr eigenes Image nicht zu beschädigen, dann irgendwie der Presse stecken, dass sie unbedingt Neuverpflichtungen haben wollen.
Genau.
Ja,
genau.
Oder Transfers fordern, um schon mal sich eine Ausrede oder sich eine Hintertür für Ausreden offen zu lassen. Hat er alles nicht gemacht.
Ja, und nicht wenige Trainer hauen in so einer Situation, in der der Verein im Sommer steckte, hauen die in den Sack und sagen, ist für mich untrainierbar und hier kann ich mit den Voraussetzungen nichts erreichen, ich gehe.
Nicht wenige Trainer wären auch rausgeschmissen worden.
Ja, klar, aber auch andersrum, ne? Also es gibt ja, ich muss dann immer an so amerikanische Filme denken, wo dann die Football-Coaches sagen, sie haben gerade alle Erstrunden-Picks der nächsten 4 Jahre eingetauscht gegen was anderes, ich kündige, sie haben die Zukunft dieses Teams verkauft. Ja. Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass, und das, da bin ich dann auch wieder Kohfeldt-Fanboy, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Kohfeldt zu seinem Wort steht und sagt, wenn die mich lassen, bleibe ich diese 3 Jahre hier, ja, und halt eben dann aus dem, was er hat, versucht, etwas zu machen und nicht irgendwie anfängt zu lamentieren. Und das ist eine Sache, die ich ihm wirklich hoch anrechne, fernab von dem. Und ganz ehrlich, in dem bescheidenen Rahmen, und ich war nun einer der Ersten, der dann auch nach dem Transfersommer wirklich den Teufel an die Wand gemalt hat, ja, ich habe gedacht, es wird alles viel, viel schlimmer, als es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich habe gedacht, Hinrundenende stehen wir irgendwie mit 8 Punkten auf Platz 17 oder 18. und gemessen an dem, und das ist dann halt eben das, wo ich sage, ey, ich kotze mich regelmäßig über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen aus. Das liegt aber daran, dass ich ganz gerne mal vergesse, dass wir halt eben auch andere Voraussetzungen haben als noch vor einigen Monaten. Und insofern, mit ein bisschen Abstand, bin ich dieses Jahr komplett darauf eingestellt zu sagen, ey, bitte, bitte lass uns einfach nur drinbleiben. Und das sieht momentan, da habe ich Hoffnung.
Ja, und ich meine, dieses Spiel, was du kannst, oder Blick auf Kohfeldt, Coach, was du kannst, ja, ja. Bring nur das auf den Platz, was du auch wirklich liefern kannst. Das ist ja auch das, was er, wo wir ihn auch für kritisiert haben, was er ja auch von Fans, von Medien einfordert. Ne? Ja. Vielleicht manchmal zu deutlich oder vielleicht auch ein bisschen missverständlich, aber ich glaube, dass diese neue Denke, dass die angekommen ist und dass das ein ganz, ganz großer Unterschied ist zur letzten Saison, dass Anspruch und Wirklichkeit wieder doch näher beieinander liegen, als das in der vergangenen Saison noch so war. Ja?
Aber da mal 2 Fragen an dich. Hm. Erste Frage, glaubst du, dass dieses, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, dieses in Ruhe sein Team so hinzubasteln, wie er das mit den Spielern, die er jetzt hat, tut, dass das auch möglich gewesen wäre, wenn die Stadien voll gewesen wären und er angesichts der sportlichen, naja, durchwachsenen Leistungen im Weserstadion sich auch vermehrt wirklich dem Unmut der einzelnen Tribünen hätte stellen müssen?
Ich verstehe, was du meinst, aber größer als letztes Jahr konnte der Unmut ja gar nicht mehr werden. Ja, da haben wir ja auch nicht gewonnen. Und ich glaube, wenn du ernsthaft davon wirklich, wenn du das wirklich eingesehen hast und das reflektiert hast, dass es für uns gar nicht anders geht, dann hättest du es auch vor einem vollen Stadion hättest du das genauso machen müssen.
Ja, dass er das so hätte machen müssen, auf keinen Fall, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn das Stadion drei Heimspiele hintereinander zur Halbzeit pfeift, dann steht in der Deichstube und in der Bild-Zeitung nicht die nüchterne Analyse von Kohfeldt nach dem Spiel, sondern steht Fans verabschieden Mannschaft in der Halbzeit. Ich erinnere mich halt daran, zum Beispiel das Spiel Hinrunde gegen Hertha, Saisonauftakt, wo ich ja im Stadion war mit Jens, 1-4, zur Halbzeit, ja. 1-4, zur Halbzeit Pfiffe, ja, höhnisches Lachen und Klatschen, als Osako ausgewechselt wurde. Ich glaube, das sind halt eben auch Sachen, die in der normalen Saison eben auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wird der Trainer gelassen? Und ich bin zwar grundsätzlich bei dir, was du gerade gesagt hast, mit Blick auf, dass das ja letzte Saison auch so war, aber du weißt halt auch, wie es ist. Je länger sowas dauert und je weniger eine spürbare Verbesserung eintritt, desto ungehaltener werden nicht nur die Fans, sondern auch die Medien. Aber gut, ist alles hypothetisch.
Ja, aber grundsätzlich, wo wäre der Unterschied gewesen zur letzten Saison, ja, wo du ja auch dann mit einem großen Anspruch und trotzdem verloren hättest, ständig verloren hast, ja, und die komplette Saison fast auf dem 17. Tabellenplatz standest. Also wenn du wirklich geschnallt hast, dass jetzt mal mindestens ein Jahr lang Freiburg-Fußball angesagt ist, ja, auch mit dem Gehaltsbudget von Freiburg, ja, dann darf das keine Rolle spielen, dann kannst du nur dafür, also wie gesagt, der Christian Streich wird auch nicht ausgepfiffen, weil Freiburg ja nun auch zu Hause keinen attraktiven Fußball spielt, sondern genauso mauert und beißt und kratzt und spielerisch jetzt auch nicht wirklich die Sterne vom Himmel holt, aber nicht absteigt, ja, und einen Punkt holt und vielleicht auch mal gewinnt irgendwie 1-0 oder 2-1 oder so. Das ist auch kein schöner Fußball. Ich glaube, das war auch ein Reality-Check, nicht nur für die Vereinsführung, für Trainer, für Team, sondern auch für die Fans, ja. Ist das jetzt diese Hinrunde ein echter Reality-Check, wo, glaube ich, viele erst jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate verstanden haben, dass wir nicht mehr die Zeiten von Diego, Miku und Mesut Özil hier haben, ja, sondern dass jetzt hier wirklich Popo zusammenkneifen angesagt ist, weil du sonst nämlich so endest wie der HSV und die spielen hier jetzt mittlerweile seit 2 Jahren in der zweiten Liga und kommen nicht mehr hoch. Mhm. Ja? So, und ich glaube, das muss auch kommt auch immer mehr bei den Fans und bei den Medien an. Überleg mal, im Sommer, ja, haben wir lautstark einen Sechser gefordert und zwar einen Weltklasse-Sechser mit internationaler Erfahrung, guter Zerstörer, aber auch klasse Spieleröffnung in Pirlo Gattuso, ja, aber auch günstig und so. Das muss sein und sonst so. Du hattest sogar schon einen verpflichtet. Oder kommt der Lamelano? Oder wie hieß er? Lemina
hieß er.
Ja, mach nichts. Kriegst noch das Trikot zu Weihnachten nachträglich. Nein, aber
das von Fenerbahce? Genau. Ja, nee, von Galatasaray. Genau. Genau.
So, aber ne, das war für jeden Fan, jeden, den du gefragt und selbst wir haben gesagt, das ist ein Muss und so. Da war ja auch noch Bargfrede weg, Sahin weg und so weiter. Die ganzen Abgänge, die nicht kompensiert wurden. So, jetzt guck, Stand jetzt, ja. Jetzt spielt da Christian Groß.
Kannst du den Zeitpunkt benennen, wo du wirklich das erste Mal so richtig diesen Reality-Check auch voll begriffen hast?
Beim Klasenverkauf.
Ja, ne?
Ja.
Das Transferfenster, wo ich mich noch wirklich, nachdem das zu Ende war, wirklich auch, ich habe mich so aufgeregt, ey. Und das ist halt, wie es halt, wir haben es auch in der Folge, als ich mich dann so aufgeregt habe, das klang übrigens in etwa so. Wenn man rein sportlich drauf guckt, muss man ja sogar fast froh sein, dass sie Milot nicht auch noch abgegeben haben. Ja, weil sie ja wirklich einfach dann auch niemanden mehr dazugeholt haben. Stell dir mal vor, sie verkaufen zwei der wichtigsten Spieler. Das waren unsere besten Scorer letztes Jahr. Ja, Davy in der Summe Torvorlagen und Tore und Rashica waren Nummer 1 und Nummer 2 unseres Teams. Die gibst du ab und holst keinen Ersatz. Das ist für mich also schwer erklärbar. Wirklich hat es wochenlang gedauert und mittlerweile bin ich genau an dem Punkt, wie wir es in der Folge auch vermutet haben. Man muss wahrscheinlich wirklich einfach erstmal mit ein paar Wochen Abstand muss man versuchen, die komplette Situation, in der der Verein wirklich steckt, erstmal zu greifen. Genau. Mittlerweile ist es so. Ich kann es voll verstehen. Jetzt wabern Gerüchte durch die Gegend, dass Osako möglicherweise jetzt im Winter noch wechselt. Und dass wir überhaupt nicht kaufen können. Ja, ey, der Gürtel ist enger geschnallt.
Ja, also ich glaube, also für mich war wirklich dieses Transferfenster, Klaassen geht, Rashica fast auch noch, ja, und niemand kommt, ja,
ja.
Das war für mich wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, alter Schwede, wir geben unsere beiden besten Spieler ab und gar nicht mal zu so schlechten Preisen, ja, und es kommt niemand.
Ja. Können nichts machen.
Da wird einem wirklich erstmal klar, dachte ich so, alter Schwede, jetzt ist aber wirklich, es scheint ernst zu sein. Das ist nicht nur ein Gelaber. Ja.
Und gemessen an dem, also wirklich, wir haben, der Niedergang, den habe ich ja schon herbeigesungen, noch bevor überhaupt der erste Ball gerollt ist. Ja, habe ich ja schon gesagt, ey, dieses Jahr, also wenn wir da nicht aufpassen, dann wirklich mit Tasmania Berlin Gedächtnissaison gehen wir runter. Aber gemessen an dieser Schwarzseherei, die ich da abwalten lassen, ging das dann eigentlich, mal abgesehen von der 1-4 Auftaktniederlage zu Hause gegen Hertha, doch eigentlich zumindest so los, dass wir dachten, okay, oder?
Ja, ging das Prinzip, das Hamsterprinzip, ja, das kleine Eichhörnchen sammelt Punkt für Punkt, ging dann los. Und
ja, nachdem ich zwischenzeitlich kurze Champions League Ambitionen.
Ja. Highfly ist immer erlaubt, ja. Ja, nein, aber wenn du dir
warte.
Oh nee, komm, Siegert, echt jetzt?
Ja, was denn? Ja, okay, Mann.
Komm, Alter.
Naja, war jetzt ein bisschen, weißt du ja, du kennst mich ja, ne? Ich bin dann ja auch eher so der manische Typ in solchen Situationen.
Man muss auch immer überraschend bleiben. Das ist, ja. Das ist immer geheimnisvoll bleiben. Nein, ja. Aber weißt du, um nochmal ganz kurz das Thema abzuschließen, ne? Wenn du, wir sehen ja ein Beispiel in der Bundesliga, auch ein Verein, wo der Reality-Check noch nicht stattgefunden hat. Ja? Guck mal bitte auf Schalke, ja?
Ja.
Wie die sich jetzt präsentieren. Ja? Was da in der Mannschaft los ist, ja? Was da für eine Mentalität, was für eine Realitätsverweigerung da auch in diesem ganzen Umfeld ist, dass du dich immer noch mit den Launen und den Egos von solchen Diven, von so hochbezahlten Diven wie Bentaleb und Harit, ne, die dann suspendiert werden und so weiter, ne, da hast du, also wirklich, die haben es noch überhaupt nicht geschnallt. Ne? Nee. Und da ist kein...
Haben jetzt den vierten Trainer, ne?
Ja.
Den vierten Trainer haben sie jetzt.
Ey, wirklich, also Hüb Steve, als dann Hüb Stevens kam. Ja, gut. Okay, aber das meine ich nur, ne? Und die sind nicht mal in der Lage, obwohl sie bestimmt von den Namen her besser besetzt sind als wir, sind nicht mal in der Lage, sich hier und da mal einen Unentschieden zu erkämpfen, ja? Weil sie noch gar nicht verstanden haben, dass sie überhaupt nur noch so zu retten sind. Ne?
Und das könnte in der Tat in dieser Saison unser großer Vorteil sein, ne? Weil wir kennen das Game jetzt.
Genau.
Wir wissen, erstens, wie es ist, irgendwie gefühlt ab der Winterpause nur noch gegen den Abstieg zu fighten. Und wir wissen, wie es ist, wenn du irgendwie auch in der 95. Minute oder wirklich im letzten Moment noch den Kopf aus der Schlinge ziehst.
Ja.
Das kann dieses Jahr im Abstiegskampf für uns wirklich ein Vorteil sein.
Ja, und vor allem wissen wir, und da hat uns ja auch die Ansetzung, die Spieltagsansetzung ein bisschen in die Karten gespielt, wie gefährlich es ist, wenn du von Anfang an da unten drin stehst.
Ja, genau.
Ne? So
genau das, ja.
Sind wir immer noch gesichert. Klar, es ist nicht viel, es ist jetzt kein großer Abstand nach unten. Aber nach oben auch nicht, ne?
Genau. Ich bleib dabei. Es ist immer noch eine einstellige Punktzahl bis auf die Europa League Plätze.
Ja, also behalt auf jeden Fall diese Champions Melodie. Speicher die irgendwo,
dass
wir schnell wieder rankommen.
Ja, du, du weißt ja, wie es ist, ne? Abends, bevor ich einschlafe, lasse ich sie nochmal kurz anlaufen. ja, aber wie du ja gerade auch schon angeschnitten hast, wir haben uns dann nach den ersten eingefahrenen Punkten, haben wir uns darauf konzentriert, eben uns Stück für Stück immer nur ein kleines Stück vom Kuchen zu nehmen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass wir uns mit der direkten Abstiegszone bislang nur peripher beschäftigen mussten, oder?
Ja, und wir sogar ja einige Spiele hatten, wenn ich da an Stuttgart denke, wenn die anders ausgehen, dann sprechen wir über einstellige Tabellenplätze, ne? Also es ja, ist ja genau so. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt uns jeden Punkt irgendwie ergaunert haben. Ich meine, wie sagte das kleine Eichhörnchen so, klar, viele, viele Nüsse haben wir uns mit den anderen Losern im Wald geteilt, im Bundesliga-Wald. Genau. Ja, aber es waren starke Auftritte dabei, ja, und wir hätten auch durchaus einige Punkte mehr verdient haben können, wenn die Spielverläufe anders gewesen wären, ja. So, wenn Nuancen in einigen Spielen anders gelaufen wären, ne, wenn ich auch an diese überflüssigen Elfmeter jetzt in den letzten Spielen denke, ne. Also, da waren schon einige Sachen dabei, die wirklich Hoffnung machen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, aus dieser ganzen Serie, die du gerade angesprochen hast, mit hier und da mal ein Pünktchen abgrasen und so, ist ja dann letzten Endes auch eine kleine Figur entstanden, die unseren kleinen Podcast die letzten Wochen regelmäßig begleitet hat. Ne?
Du meinst, das kleine depressive Eichhörnchen.
Ja, das kleine, hier, das hier.
Aua, aua, tut das weh, jammerte das kleine Eichhörnchen, als es sich die Pflaster von den vielen Wunden abriss. Verdammte Rudeltiere! Und wenn das kleine Eichhörnchen im kalten Winter im Bundesliga-Wald nicht gestorben ist, dann verspreche ich hiermit weitere Geschichten so lange, bis ihr sagt, cool, Mann, hör auf jetzt damit, hör auf, das will keiner mehr hören. Aber ich habe das schon noch
mit dem Arsch am Waldboden festgefroren.
Genau, ein paar Ideen hatte ich schon. Das Eichhörnchen bei den anonymen Abstiegskandidaten.
Ja. Super.
Hallo, ich bin das Eichhörnchen. Hallo, ich bin das kleine Eichhörnchen und ich bin Abstiegskandidat. Ja. Hallo, Eichhörnchen. Da saßen sie wieder alle.
Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren Abstiegskandidat und ich komme davon einfach nicht los. Sehr gut. Ja, aber guck mal, das hier ist jetzt Folge 28, ne? Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Zeit, durchzuschnaufen, weil jetzt zumindest ein paar Tage Pause ist, auch wenn die Winterpause dieses Jahr wirklich sehr, sehr kurz ist.
Sehr kurz,
ja. Aber wir haben jetzt 28 Folgen aufgenommen, das Ganze seit, lass mich lügen, Mai oder Juni, Anfang Juni, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, aber auf jeden Fall jetzt seit ein bisschen mehr als 6, 7 Monaten. Wir haben uns schon entwickelt. Zweitens, wir haben eigentlich den Spaß nicht verloren, ne? Ganz im Gegenteil, oder?
Nee, das macht ja auch Spaß. Das macht ja auch Spaß. Also, wie gesagt, und das ist irgendwie, also nicht nur, dass wir auch irgendwie wieder ein Medium gefunden haben, uns da häufiger drüber auszutauschen.
Ja, genau.
Muss ich auch wirklich sagen, freue ich mich sehr auch über das Feedback. Der Hörer, der anderen Fans und ja, also schön, fand ich. Also von mir aus können wir weitermachen.
Du, bestes Zeichen für mich, dass wir trotz allem, also weil wir in der Zeit, also in diesen 6, 7 Monaten, wir beide ja beruflich auch zwischenzeitlich wirklich auch irre viel um die Ohren hatten und wir trotzdem immer irgendwie versucht haben, uns das, soweit es ging, freizuschaufeln, um halt eben dieses Projekt am Leben zu halten und einfach weil da Herzblut drin steckt, ne? Und das fand ich schon cool.
First things first. Was sagen denn die Hörer?
Du, ich hatte ja jetzt im Vorfeld unseres Jahresrückblicks auch nochmal irgendwie gefragt, ey, ganz ehrlich, wie war jetzt das halbe Jahr irgendwie für euch? War ja ein sehr schwieriges Werder-Jahr. Und
wie hat es euer Leben verändert?
Ja, genau. Wie haben wir euer Leben verändert? Da hat sich komischerweise keiner zugeäußert. Nee, aber ich hab hier nochmal die Seite aufgeschlagen. Da sind ein paar wirklich schöne Sachen dabei. Also Werder W. zum Beispiel bei Twitter schreibt, mit dem Werderjahr kann ich mich dank des Happy Ends letztlich abfinden, wie die letzten 10 Jahre halt auch. Traurig finde ich die fehlende Perspektive für die nächsten Jahre und mein unerschütterlicher Optimismus ist weg. Vielleicht findet ihr ja, was das Hoffnung macht. Finden wir, was das Hoffnung macht?
Mhm.
Ich glaube ja. Also ich habe was, also mir macht was Hoffnung.
Mhm.
Hast du auch was? Oder soll ich mal?
Fang mal an.
Also bei mir ist es in der Tat so, dass ich sage, die letzten Monate haben mir gezeigt, dass Werder durchaus in der Lage ist, angemessen auf sich verändernde Grundvoraussetzungen zu reagieren. Das ist eine Sache, die die Bundesligisten nicht in der DNA haben. Und wir sehen das bei Clubs wie Schalke oder so, die jetzt in dieser Ausnahmesituation halt wirklich richtig ins Rutschen geraten. Und ich finde, dass gemessen an dem, was Werder jetzt wirklich schicksalstechnisch hat erleiden müssen die letzten Monate, sie da versuchen, das Beste draus zu machen und das Ganze mit Haltung. Das ist eine Sache, die mir Mut macht, einfach weil ich glaube, dass eben auch so diese Rückbesinnung auf, wisst ihr was, wir sehen gerade, uns geht's finanziell nicht gut und auch die nächsten Jahre werden wir nicht mehr in die Spitzengruppe vorstoßen können. Sie machen aus der Not eine Tugend und besinnen sich jetzt relativ schnell und ich finde auch relativ vielversprechend darauf, ein junges Team aufzubauen mit vielen Talenten, um quasi aus den eigenen Reihen, Stars zu machen, in Anführungsstrichen. Und da habe ich Hoffnung. Also es macht mir schon Hoffnung. Und klar müssen wir als Fans uns umgewöhnen und in Zukunft uns eher auch in der Liga als Underdog sehen. Aber da bin ich mir bei den Werder-Fans, also wenn eine Fanschaft das kann, dann sind das die Werder-Fans, die ja ohnehin supporttechnisch immer groß waren. Und wenn wir uns in Zukunft als einen Verein etablieren, der in ein paar Jahren dafür steht, die Stars von morgen groß zu machen, dann ist das ein Image, mit dem ich mich gut als Fan identifizieren kann. Und deswegen, ich habe da Hoffnung. Also ich freue mich darauf.
Ja, ich sehe das auch so. Ich meinte das ja auch eben schon. Ne? Ich glaube, ein Zeichen der Hoffnung ist, dass wir diese Rolle angenommen haben, ja, oder die Realität akzeptiert haben und nicht weiter davon ausgehen, wie Schalke wie der HSV oder auch wie Stuttgart vor ein paar Jahren, dass man dachte, ey, wir können gar nicht absteigen, wir sind dafür viel zu gut. Und
ja, genau.
Zack, bist du weg, ja. So, ja, und dann brauchst du lange, ja, bis du wieder hochkommst. Und genau das denke ich auch. Ich glaube, dass die Mentalität da ist. Ich glaube, es ist gut, dass Kohfeldt da ist. Ich glaube, es ist auch gut, dass Baumann jetzt zumindest, glaube ich, für ein Jahr jetzt nochmal verlängert hat. Ja,
genau.
Ich glaube, weil die stehen für diese, ja, wie soll ich sagen, kleine Eichhörnchen-Mentalität, ja, nicht irgendwie dicke Hose zu machen, sondern eher weniger als mehr auf die Kacke zu hauen. Und ich glaube, das tut uns gut. Und ich sag mal so, es gab auch mal eine Zeit, da war Borussia Mönchengladbach so wie wir, ja, sind dann sogar abgestiegen und haben dann wirklich mit einer Truppe, wo Toni Janschke der beste Fußballer war, haben sie einen Neuaufbau gemacht und man sieht, dass das funktionieren kann. Ne?
Ja,
und
genau.
Zumindest habe ich da auch die Hoffnung, dass das auch klappen kann, weil halt eben diese neue Bescheidenheit da, glaube ich, auch hilfreich ist. Zweiter positiver Aspekt, der mir Hoffnung macht, ich habe noch nicht gehört, dass Jürgen Klinsmann sich gemeldet hat, um auf uns einen Big City Club zu machen. Dass er da ein paar Investoren hat, mit denen er 100 will. So weit sind wir auch noch nicht gesunken. Also
ich habe irgendwo in irgendeinem Facebook-Kommentar oder so, habe ich vor kurzem erst gelesen. Ey, Kohfeldt sofort feuern, Tuchel ist frei.
Ja.
So, oh Gott, ja, okay. Ja. Also es gibt immer noch ein paar Leute, die Think Big zu ihrer Maxime
erklären. Genau, vielleicht bringt er noch ein paar Spieler mit, ne?
Ja, genau. Aber wen ich unbedingt nochmal lobend erwähnen muss, ich hatte ja natürlich auch im Forum aufgerufen, uns irgendwie nochmal Input zu geben. Christian Günther hat sich da, der User Christian Günther, hat sich da in der Tat wirklich richtig viel Mühe gemacht und hat seine gesamten Lowlights, seine gesamten Highlights, die beste Entwicklung der Spieler, die emotionalsten Momente, hat er alles aufgeführt. Christian, dafür schon mal vorab vielen lieben Dank. Es würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, das alles nochmal dezidiert durchzugehen. Aber wenn ich es nur sagen kann, in der Tat, Ja, genau. Ein paar Sachen, die decken sich auch in der Tat mit uns. Absolutes Lowlight für ihn war wohl wirklich das 3:1 von Werder in Mainz, worüber du ja eigentlich nicht reden wolltest.
Ja.
Dann auch dieses 0:3 gegen Frankfurt, was schreibt er auch gerade, das war ja das Nachholspiel von diesem komischen Europa-League-Spiel, was abgesagt wurde.
War das nicht irgendwie das letzte Spiel vor...
Ja, genau, irgendwie sowas in diesem komischen Dunstkreis. Aber er schreibt halt eben auch, sein Highlight war in der Tat das 6:1 gegen Köln, wo wir wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie doch noch zur Relegation gekommen sind, was uns ja wirklich den Arsch gerettet hat. Er nennt auch Werder Dortmund Pokalspiel als Highlight und was er in der Tat auch als Highlight nennt, und das finde ich halt auch sehr cool, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich das verjüngte Werder 2020-21. Also, dass sie jetzt wirklich auf diese junge Truppe bauen und schön zu sehen, dass es bei anderen auch so wahrgenommen wird, dass das wirklich auch als ganz bewusster, positiver Schritt irgendwie genannt wird.
Ja, denn das kann auch...
Eine Sache möchte ich... Ja, eine Sache möchte ich von ihm noch erwähnen, weil da bin ich nämlich auch bei ihm. Er sagt zum Beispiel, die beste Entwicklung hat dieses Jahr Marco Friedl genommen. Und das sehe ich auch so. Ich bin mittlerweile so glücklich, dass wir an dem festgehalten haben und dass der jetzt auch in der Innenverteidigung spielt. Ist für mich wirklich einer der Gewinner.
Absolut, absolut. Einer der Spieler der Saison. Ich weiß auch noch, als das losging mit den Geisterspielen man plötzlich ständig die Anweisung gehört hat, Trainer und die Rufe von der Bank, ja. Und man hatte den Eindruck, sie galten in den ersten Spielen alle Marco Friedl. Gut gemacht, Marco!
Ja, genau.
Und dann ist Ding Marco schön, der ist drin geblieben.
Ja. Der ist drin geblieben.
Mach nix, weiter. Genau das, ne? Er spielte längst außen, er hatte wirklich ein paar Zitterpartien dabei, das war nicht seine Position und er fiel teilweise auch bei den Fans schon in Ungnade mit vielen unglücklichen Aktionen. Dem User und dir komplett zustimmen, jetzt in der Innenverteidigung gesetzt, souverän, eine echte Stütze, hat seine Position gefunden, hat sein Selbstvertrauen gefunden und für mich auch ganz klar einer der Gewinner.
Bin ich auch sehr froh drum. Und final noch, Story des Jahres für Christian Günther ist, und da ist er mit dir wahrscheinlich auf einer Wellenlänge und mit mir ja eigentlich auch, Grosso.
Ja, für mich auch, also wenn nicht Friedl, dann Grosso, der Spieler des Jahres.
Aschenbrödel, genau. Guck mal, ich habe bei Twitter noch eine Geschichte. Simone at home with Pooh and Piglet.
Geil, ein
Name. Ist ihr Name. Ich hatte ja gefragt, ob sie sich an bestimmte Worum-Podcast-Folgen erinnern, die ihnen irgendwie ganz besonders gefallen haben. Dann schreibt sie, an ganze Folgen erinnere ich mich spontan nicht.
Was?
Aber ich bin auch, ja genau, was soll das? aber ich bin auch erst seit der Lieferaktion an Bord. Also ihr liefert, wir liefern, scheint hier und da durchaus Leute auch gezogen zu haben zu uns. Ich mag das Gesamtpaket neben wirklich guter Analyse und Fußballtalk einzigartiger Humor. Da kann sie nur dich mit meinen. mit Negligés, Pelzmänteln und Eichhörnchen und so. Und dann ein Tränenlachen ins Smiley. Manches brennt sich ein. Mal, das ist ein Feedback, was mich sehr freut.
Ich hoffe sehr für Simone mit wem auch immer zu Hause, dass sich dieses Bild von dir mit Negligé und Pelzmantel irgendwann wieder, dass das irgendwann wieder aus dem Kopf geht.
Nein.
Das bleibt.
Pass auf, zu Folge 100 gibt's ein Foto bei Instagram.
Die Jubiläumsfolge zur großen Worum-Podcast-Gala.
Ja, genau. Und Twitter-Userin Maria schreibt noch, das Eichhörnchen und der bayerische Vielfraß. Und dann Smiley mit Herzaugen. Ansonsten hat euer Podcast ganz klar Therapiecharakter für die geschundene Werder-Fanseele. Auch das freut mich sehr.
Auch das ist schön, denn für uns hat es auch Therapiecharakter hier.
Ja, allerdings. Und wir sind uns auf irgendeine Art und Weise auch wieder näher gekommen, Thomas.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, wenn ich noch ein bescheidenes Ziel formulieren darf für 2021, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass Verdi die Möwe endgültig eingestampft wird und wir doch mit einem Eichhörnchen-Maskottchen
das grün-weiße Eichhörnchen.
In die Zukunft gehen.
Mein Freund, wir nähern uns ganz langsam dem Ende unseres Jahresrückblicks und wir haben jetzt auch wirklich schon echt eine ganze Menge hinter uns gebracht. Aber ich würde ganz gerne wirklich einfach, weil das auch zu einem Jahresrückblick dazugehört, will ich, dass du jetzt einfach mal aus der Hüfte schießt, okay? Ich sag dir jetzt nochmal 2-3 Kategorien und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ist keine große Analyse gefragt, sondern gib mir einfach Namen, Baby.
Ja.
Okay? Wer war für dich, haben wir ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, Spieler des Jahres?
Grosso.
Okay. Wer hat für dich das Tor des Jahres gemacht?
Augustinsson, Rückspiel Heidenheim. Mit dem,
von der Emotionalität.
Ja, mit diesem Zitterfuß. Finn Bartels ist durch und hat bestimmt 10 Sekunden Angst, dass er selber schießen muss.
Ja, ne? Sehr gut.
Und,
die Superzeitlupe.
Die nackte Angst und dann das Strahlen in den Augen, als er sah, Ludde läuft mit. Ja, ja. Und Ludde macht ja, dann das 2-1 war das damals, ne, glaube ich, für uns, wo wir dachten, das war's, dann haben wir noch einen Ausgleich gekriegt. Aber und selbst den zittert er nur irgendwie unter die Latte. Ja, aber das war für mich trotzdem das Werder-Tor des Jahres.
Und was war für dich das Spiel des Jahres?
Das war das Spiel gegen Köln.
Ja. Das war in der Tat einfach von der Gesamtdramaturgie, ne?
Ja, und dann halt noch parallel auch die Entwicklung im Spiel Union gegen Düsseldorf. Gibt's glaube ich keine andere Antwort. Das war das wichtigste Spiel und auch mein persönliches Highlightspiel.
Und ich weiß nicht, ob du es spontan sagen kannst, aber was war deine Lieblingsfolge unseres Podcasts?
Ja, da müsste ich die alle nochmal durchhören. Ne? Also eigentlich fand ich die alle scheiße. meine Lieblingsfolge.
Oh, die Aufnahme ist abgebrochen, Entschuldigung.
lustigerweise war das, fand ich, wirklich eine gute Folge. Erst vor kurzem, das war die, wo wir auch nochmal über den Werder Aufsichtsrat gesprochen hatten. Das war nach dem Stuttgart-Spiel. Haben wir auch noch über den Spielabbruch Paris gegen Istanbul gesprochen. Da haben wir und über Rummenigge, dass wir Mitleid haben, dass sie nur noch die Allianz und Audi und Adidas als, ne? So. Und die ist mir irgendwie noch im Kopf geblieben, aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich mir Sachen nur 3 Wochen maximal merken kann.
Ja, nee, das wäre in der Tat auch die Folge gewesen, die ich genannt hätte. Ach. Aber welche mir auch noch im Kopf geblieben ist, ist unsere erste Folge, die war relativ früh schon, wo wir eine ganze Folge nur gemacht haben mit dem Feedback von Hörerinnen und Hörern.
Stimmt.
Die hat auch mega Spaß gemacht.
Richtig. Das ist heute auch wieder ein bisschen zu kurz gekommen eigentlich. Schade.
Ja, aber naja, ein bisschen haben wir es wenigstens einfließen lassen können. Aber das war in der Tat eine Folge, da haben wir beide auch total Spaß dran gehabt. Einfach weil das erste Mal auch war, dass wir wirklich gesehen haben, wie viele Leute das eigentlich auch hören und auch Spaß dran haben, mitzumachen. Das fand ich super.
Therapie, sag ich mal, ne?
Ja, wie gesagt, die geschundene Werder-Fanseele. Du, das ist eigentlich jetzt ein ziemlich runder Abschluss für einen Rückblick auf ein wirklich dramatisches, nicht nur Werder-Jahr, sondern generell ein dramatisches Jahr 2020.
Ein krasses Jahr.
Ja, wirklich. Aber wir müssen einmal auch noch aktuell werden und da beschäftigen wir uns dann in der Tat schon nicht mehr mit 2020, sondern mit 2021. Denn Samstag steht schon unser erstes Spiel im neuen Jahr an und da geht's gegen unsere liebgewonnenen Freunde von Union. Ja,
wir
müssen noch einmal kurz drauf gucken. So, lass uns das machen.
So ein bisschen Gerd Rubenbauer-mäßig. Ausgerechnet Union.
Ja, genau. Und ausgerechnet der Max Kruse ist verletzt.
Genau, richtig, richtig. Leider Corona-mäßig fällt unser geplantes Treffen mit den großartigen Union Pressemenschen fällt, glaube ich, flach, ne?
Ja, genau.
Deswegen, 2. Januar ist er wirklich mega früher.
Ja.
Auftakt wieder. Müssen wir drüber sprechen. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass Max Kruse nicht spielt. Ich möchte nicht, dass einer meiner Favorite-Spieler gut gegen uns auftritt. Das möchte ich nicht.
Wobei, leistungstechnisch macht das bei denen wirklich nicht viel aus, ne? Und das hat mich sehr gewundert. Die sind ja auch ohne Kruse wirklich bockstark.
Ja, das stimmt. Die sind überhaupt vielleicht die Überraschung, ne? Der bisherigen Saison.
Wirklich. Ja, ne? Wirklich. Und? Ja, aber wie gesagt, ich will da jetzt irgendwie auch jetzt uns nicht kleiner machen, als wir sind. Ich meine, ich bin da vollkommen bei dir, ne? Die liefern wirklich ab, das ist beeindruckend, was ich bislang von denen gesehen habe. Aber jetzt haben wir ja nun wenigstens das Jahr 2020 mit einem blauen Auge und ein bisschen positiveren Gefühlen abschließen können. Und diese Woche sind unsere Sturmsorgen ein großes Stück kleiner geworden.
Das ist wirklich wichtig, ne? Dass Lücke wieder, also zumindest wahrscheinlich wieder dabei ist.
Ja. Genau, und Davy ist wieder mit dabei und Leo ist wieder mit dabei.
Richtig, wobei, wie gesagt, bei Union, man muss ja halt auch sehen, ne, das ist ja nun auch keine Tiki-Taka-Mannschaft. Ne? Union ja. macht Tore und gewinnt Spiele mit Standards.
Ja,
so. Genau. Und alleine dafür ist schon wichtig, dass entweder Lücke oder Davy oder vielleicht auch beide, dass sie wiederkommen, ist nicht nur für vorne wichtig in dem Spiel, sondern auch hinten ja. Bei der Verteidigung, bei Ecken und Freistößen, bei hohen Bällen, brauchst ja. du, glaube ich, gegen Union, und das ist der Schlüssel, glaube ich, wenn wir es schaffen, bei den Standards ein bisschen Lufthoheit zu haben. Ja, ja, dann sind wir da nicht chancenlos. Letzte Saison waren wir ja wirklich die Standarddeppen der Europas, würde ich ja fast sagen. Ja, niemand ja, hat so wirklich. Viele, also je, drei Ecken, ein Tor war es ja immer für den Gegner.
Ja.
In der Form wie letztes Jahr, würde ich sagen, kriegen wir da viermal Marvin Friedrich Kopfball.
Ja, genau.
Und das ist
ja.
nur die erste Halbzeit. So, aber ja. In diesem Jahr mit Friedl in der Innenverteidigung, der Kopfballstärke mitbringt, Toprak, Gott sei Dank, spielt er wieder. Und wenn du dann noch einen großen Stürmer hast, den du hinten beim Verteidigen mit einsetzen kannst, ja. Ja. Und wie gesagt, klare Zuteilung, ne, das hat man gesehen, Union gegen Dortmund habe ich gesehen, ne, das war horrormäßig verteidigt von den Dortmundern. Stimmt. Klare Mann-zu-Mann-Zuordnung, und wenn da einer nicht aufpasst, dann kriegst du den Ball rein. Ja. So, ja. Aber wie gesagt.
Rate die Aufstellung, wir haben wieder mehr Möglichkeiten. Was glaubst du, wie spielen wir?
Also ich glaube auf jeden Fall, wenn Lücke spielen kann, dann wird er aus eben genannten Gründen vorne und hinten unverzichtbar sein. Ja.
Ja.
Dann wird er spielen. Josh wird vorne die zweite Spitze sein, da bin ich auch relativ sicher. Ob Leo von Anfang an wieder spielt, vielleicht ist auch da, ich werf's noch mal in den Raum, lach mich nicht aus, aber was Kopfball angeht, Eras.
Ja.
Das ist ein
glaube ich nicht.
Das ist ein Spieler, den haben wir aus Nürnberg geholt im Sommer.
Ja. Ich erinnere mich dunkel.
Seitdem untergetaucht. Ja. Nee, genau, aber das, und ansonsten werden wir da, glaube ich, mit einer Viererkette spielen. Wir werden mit Grosso auf der Sechs spielen, gehe ich von aus. Wir werden im Mittelfeld auf jeden Fall mit Maxi und ich tippe auch mal Leo spielen. Weiß ich nicht, ob.
Und Möwald, ne?
Und Möwald, ja. Ich weiß nicht, ob auch da diese Körperlichkeit ein Argument für einen Boom wäre. Wobei sich da Kofeld schon mal verpokert hat einmal, ne? Das war bei dem Wolfsburg-Spiel, glaube ich, ne?
Ich glaube, dass Schmied wieder spielen wird.
Ja.
Weil ich glaube, dass er sich langsam festspielt, weil er wirklich immer aktiv, immer frech wirkt, die letzten Spiele. Hier und da noch glücklos, aber er will halt, ne? Das sieht man wirklich. Und
der auch funktionieren könnte, der auch gut funktionieren könnte als kleiner, wendiger Spieler gegen diese großen, etwas starksigen Abwehr, Union-Verteidiger. Wäre eine gute Option, das glaube ich auch.
Und einfach auch gute Ideen, ne? Also wirklich ein Spieler, der es gelingt ihm noch nicht alles, aber man merkt, dass er gute Ideen hat einfach.
Ja.
So, und ich glaube, das könnte gerade gegen so eine Truppe wirklich helfen. Ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander, also auch was die Aufstellung angeht. Ich glaube auch, dass wir mit Viererkette spielen. Ich glaube auch, dass hinten weitgehend eigentlich gesetzt sein wird, dass wir im Mittelfeld auf jeden Fall mit Grosso spielen werden, mit Maxi, und ich glaube, dass Möhe spielt. Dann muss man schauen, ob Schmied. Ja, Mann, genau. Ja, fänd ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Und dann halt Josh, und mal gucken, wer vorne noch mit reingeht. Ich weiß nicht, ob er Lücke schon von Anfang an bringen wird. Ich glaube, da hat er Schiss, dass er ihn zu früh belastet.
Das kann sein.
Ich weiß nicht, wie weit Davy ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er erstmal mit Davy und Josh spielt. Um Lücke dann bringen zu können irgendwann. Aber da sind wir ja sehr nah beieinander, ne?
Ja, und wie gesagt, bei Union ist jetzt so, sie waren immer der Underdog, ne? Sie sind die Überraschungsmannschaft, sie sind deutlich über allen Erwartungen. Vielleicht beginnt jetzt das auch im Kopf zu arbeiten. Und plötzlich sind sie ein Favorit. Ja, und es ist ja häufig so, dass sobald das Nachdenken losgeht, ne, dann diese Frische, diese Unbekümmertheit, dieser Überraschungseffekt dann ein bisschen kaputt gedacht wird. Und
perfekte Überleitung, Thomas.
Oh, vielen Dank.
Perfekte Überleitung zu Being Urs Fischer. Was sagst du deiner Truppe?
Spielt genauso. Spielt.
Wie sonst ja. auch.
Wie gesagt, ich glaube, also die haben eine klare Idee, ja, die spielen auch nicht den Hurra-Fußball, die wissen genau um ihre Stärken. Ich glaube, dass er versuchen wird, einfach die Spannung hochzuhalten und dass er sagen wird, ja. unterschätzt dieses Werder Bremen nicht.
Ja,
bekommt
genau.
keinen Halt.
Werde nicht selbstgefällig, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, da ist Union einfach generell eine Mannschaft, die ist nicht gefährdet, dass denen sowas passiert, oder? Die wirken sehr geerdet.
Ja, das wirkt wirklich so. Auch so ein Ausfall von Kruse, der ja nun auch eine Menge Scorerpunkte da schon hat.
Genau.
Und ja auch wirklich ein Fixpunkt in diesem Spiel war über ein paar Wochen. Jetzt fällt er aus und das Spiel von Union sieht genauso aus. Ne? Und plötzlich punkten sie in München und schlagen Dortmund. Also das ist schon gut, ey.
Ja, schon echt ein ziemliches Fundament. Ne? Komm, final, dein Tipp.
Ich glaube trotzdem, dass wir gewinnen. 2-1.
Wow, okay. Ich glaube, dass wir es verlieren. 1-3. Aber das ist ja schon, gehört ja schon zum guten Ton beim Worum-Podcast, dass der Sieger halt immer seinem eigenen Team in den Rücken fällt.
Ja, das kannst du dir mal auf deine Liste der guten Vorsätze schreiben für nächstes für 20, Jahr. Ja,
noch haben wir nicht 2021. Ich habe noch 36 Stunden oder so. Ihr Lieben, das war der Jahresrückblick 2020 vom Worum-Podcast. Uns gibt's noch nicht ein ganzes Jahr, aber es fühlt sich auf jeden Fall schon wie 3 oder 4 an, nach all dem, was sportlich passiert ist dieses Jahr mit Werder. Abschließend bleibt uns, glaube ich, oder ich kann das jetzt zumindest für mich sagen, Thomas kann das gleich für sich auch wahrscheinlich auch nochmal sagen, was für ein Ritt. Ein unglaublicher Zuspruch, den wir aus eurer Richtung auch bekommen haben. Und da wirklich ganz, ganz herzlich und vielen lieben Dank dafür, wie ihr euch beteiligt habt, wie ihr uns Input und Feedback gegeben habt, überwiegend positiv, aber auch negativ, was wir nie abprallen lassen, sondern irgendwie immer versuchen, auch in unsere Reflexion mit einfließen zu lassen. Wirklich vielen lieben Dank dafür und abschließend natürlich darf man es nicht verschweigen, die Art und Weise, wie ihr auch ihr liefert, wir liefern, zu einer unfassbaren Geschichte gemacht habt 2020 mit 4.000 Euro für 3 verschiedene soziale Projekte. Da können wir euch gar nicht genug für danken und eine große Geschichte, die ich am Anfang niemals erwartet hätte, dass die so groß wird. Und nicht zuletzt hat der Worum-Podcast eben auch dazu geführt, Thomas, dass wir beiden irgendwie wieder regelmäßiger miteinander konnten. Und auch dafür bin ich mega dankbar. Wenn 2020 was Cooles hatte, dann ist das einer der wenigen Punkte dafür. Deswegen auch an dich wirklich ganz lieben Dank, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, das Ding mit mir zu machen.
Liebe in Corona-Zeiten, mein Freund. Es ist ein Herzensprojekt. Nicht, dass jemand denkt, ich tu das hier für einen Herzmantel, das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Hermelin muss es schon sein. Ne? Nein, vielen, vielen Dank.
Schön.
Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr. Ja, ich glaube, dieses Jahr Silvester gibt es wirklich mal einen Grund, sich ordentlich einen zu löten. Ja?
Reinzudrücken.
Dass man wirklich dieses Katastrophen-Kackjahr 2020 gebührend verabschiedet. Und hoffen wir auf bessere Zeiten, gesellschaftlich und fußballtechnisch in 2021 und danke für Support. Tragt uns weiter.
Immer das, was Thomas sagt. Ihr Lieben, kommt gut rüber. Wir drücken die Daumen für das Spiel gegen Union am Samstag und dann hören wir uns danach wieder und dann wollen wir doch mal gucken, ob das Jahr nicht wie letztes Jahr mit viel Hoffnung startet. Also ihr Lieben, macht's gut.
Kommt gut rüber. Guten Rutsch, gutes Spiel.